Ich will es nochmal sagen, der Herr ist auferstanden. Irgendwie gefällt mir das. Genau, weil darum soll es natürlich heute an, oder darum geht es an Ostersonntag heute. Und unter anderem darum soll es dann auch heute in der Predigt gehen, nämlich um einen Aspekt, was an Karfreitag und Ostersonntag, also bei Kreuz und Auferstehung Jesu damals, was da geschehen ist. Ja, da ist vieles passiert, was man alles gar nicht in der Predigt oder so sagen könnte. Und ich denke, je tiefer man auch reinkommt, auch oft vom Alten Testament her, entdeckt man auch immer noch mehr, was da letztlich alles passiert ist an diesen drei Tagen. Was einfach unsere ganze Erlösung von Sünden und so weiter betrifft. Aber ich will heute auf einen Punkt eingehen, was an Karfreitag und Ostersonntag zusammen passiert ist. Und dazu wollen wir einen Gang durch das Johannesevangelium machen und dabei was entdecken. Ja, also geht heute nicht klassisch um einen Text, dass ich den auslege, sondern unseren ganzen Gang heute durch das Johannesevangelium machen, speziell zu Ostern, und das dabei entdecken. Aber davor bete ich nochmal. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und jetzt ja, daraus was entdecken dürfen. Und bitte ich da für uns alle um viel Gnade, dass wir uns an deinem Wort erfreuen, als uns auch unseren Herrn Jesus lieb macht und wir neu motiviert sind, Leben zu deiner Ehre zu führen. Herr, das schenke du bitte. Und auch unseren Geschwistern, die hier von der Gemeinde heute auch nicht da sind, auch sie stärkt bitte. Ja, und auch die anderen Geschwister aus den Gemeinden, die jetzt auch heute als Gäste vertreten sind, stärke auch sie bitte, uns alle als deine Kinder. Danke dir dafür. Amen. Wir Menschen, wir wollen ja alle irgendwie Gott sein. Ja, die Hindus, die wollen sich irgendwie so im Göttlichen auflösen. Wir Menschen, so hier im individuellen Westen, wir wollen alle so selbstbestimmt leben und somit auch Gott sein. Ja, muss man sich immer nur die nicht endenden Debatten immer wieder anschauen, ob das jetzt Sterbehilfe ist oder die Bestimmung über das eigene Geschlecht oder was weiß ich, ganz egal, wo man auch sieht, letztlich, wir wollen auch darüber Gott spielen. Alles soll da irgendwie immer höher, schneller, weiter sein, wie schon damals beim Turmbau zu Babel, die sich selbst ja einen Namen machen wollten, selbst Gott sein wollten, selbst bis zum Himmel kommen wollten. Aber das ist was, da müssen wir nicht irgendwie nur so auf irgendwelche anderen gucken, irgendwie beim Turmbau zu Babel oder diejenigen, die halt da manche Debatten heute auch voranbringen bei uns in unserer Gesellschaft. Nee, sondern das Ganze hat ja schon im Garten Eden begonnen. Und das ist was, was jeden von uns auch betrifft. Ja, damals mit den Worten des Teufels, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist seitdem immer unser Bestreben als Mensch. Und somit auch nichts Neues. Da sind wir Menschen doch wirklich alle gleich. Jeder Mensch will Gott sein. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Jeder Mensch will Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. So könnte man letztlich alles, was zwischen Weihnachten bis Karfreitag ist, könnte man so sehr einfach ausgedrückt zusammenfassen. Gott wird Mensch und handelt damit völlig konträr zu dem, was wir aus unserem menschlichen Streben nach oben kennen. Und das wollen wir uns heute im Johannesevangelium anschauen. Wie Gott da völlig konträr ist. Ja, weil Jesu Kommen hier auf unsere Welt als ein Mensch war von voller Erniedrigung geprägt. Ja, der König der Könige, Gott selbst, der seit Jahrtausenden angebetet wird von unzähligen Engelscharen, er selbst hat den Thron verlassen, seine göttlichen Rechte abgelegt und ist als kleines Baby geboren worden. Nicht in einem Königspalast, wie er Könige sonst auch mal als kleines Baby geboren werden. Nein, aber er nicht im Königspalast, sondern in einem rauen Stall, weil niemand Platz für ihn hatte. Der König kommt also in diese Welt, die ihm gehört, die er geschaffen hat, aber niemand interessiert es. Fast niemanden. So ähnlich beginnt das Johannesevangelium. Ja, ich lese gleich in Kapitel 1, Vers 11 heißt es, nachdem letztlich die Weihnachtsgeschichte beschrieben wird, ein bisschen abstrakter wie das, was wir kennen, so mit den Hirten und dem Stall und so. Maria und Josef wird im Johannesevangelium ein bisschen abstrakter beschrieben, ja, dass das Wort Fleisch wurde und so. Aber dann heißt es in Vers 11, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So beginnt das Johannesevangelium. Ja, mehr noch, gleich als Baby musste er ja mit seinen Eltern fliehen, oder seine Eltern mussten mit ihm fliehen, er konnte es ja nicht mal, weil er umgebracht werden sollte vom neidischen König Herodes, der nicht wollte, dass es einen anderen König gibt. Der Start war also nicht sehr könighaft. Und auch sein Leben ging so weiter. Ja, er hatte keinen großen Besitz, wie sonst für Könige üblich ist. Zeitweise muss man schon sagen, er wurde von vielen geliebt und bewundert. Zeitweise, ja. Aber das hat sich dann auch schnell wieder gelegt. Als er mal ein bisschen Klartext geredet hat, sind die Leute wieder davon gelaufen. Und in seinen öffentlichen Jahren hat er fast nur Anfeindung erlebt von außen. Und trotz dem Ganzen, was das Johannesevangelium zeigt, was ich uns jetzt gerade ein bisschen zusammengefasst habe, trotzdem zeigt uns das Johannesevangelium sehr klar auf, dass Jesus trotz dem Ganzen der König aller Könige ist. Und entfaltet es schön. Gleich auch im ersten Kapitel bestätigen seine Jünger, dass er König ist. In Kapitel 1, Vers 49 heißt es, dass Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Oder dann auch in Johannes 18, Vers 37 bestätigt Jesus es selbst vor dem Pilatus, als der obersten staatlichen Instanz damals in Jerusalem. Am Karfreitag hat er bestätigt, dass er der König ist. Und in Johannes 12 bestätigt auch eine große Volksmenge beim Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag, bestätigt ihn als König und rufen ihn sogar als König aus. Aber was macht der Herr Jesus? Er lässt sich von ihnen nicht zum König machen. Er nimmt diese Krone nicht an. Das war schon mal so, wenn wir in Johannes 6 gehen. Bei einer früheren Gelegenheit wollten sie ihn schon mal zum König machen, nämlich nachdem er 5000 Menschen oder 5000 Männer plus noch mehr mit nur 5 Broten und 2 Fischen gesättigt hat, da wollten sie ihn auch schon zum König machen. Da heißt es in Johannes 6, Vers 15 dann: Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Also er hat diese Krone der Menschen nicht angenommen. Er hätte König sein können. Er hätte dem Herodes Konkurrenz machen können. Und das Volk wäre voll auf seiner Seite gewesen, hätte es da gemacht. Ja, er konnte heilen, er konnte Essen machen, er konnte faszinierend predigen. Und er war ein Jude und Herodes war es nicht. Also er hätte wirklich König sein können. Und er wäre so auch so rechtmäßig von David abgestammt und so weiter. Aber er hat es nicht angenommen. Warum? Jesus wusste im Voraus ganz klar, wie seine Thronbesteigung und seine Krönung ablaufen wird. Ja? Nächsten Monat ist ja wieder so eine offizielle große Krönung in dieser Welt, wenn der König von England, der König Charles, dann offiziell so mit Feierlichkeiten gekrönt wird, ist so bisher ja noch nicht. Ja, das wird alles minutiös geplant, seit, schätze ich mal, September, seit die Queen gestorben ist, wird es minutiös geplant. Jesu Krönung wurde schon vor den Zeiten minutiös geplant von dreieinigen Gott. Seine Thronbesteigung, seine Krönung, die steht schon länger fest, als es diese Zeit und diesen Raum hier gibt. Und er wusste das, wie das passieren soll. Und er sagt es auch im Johannesevangelium Stück für Stück. Wenn wir in Johannes 3 schauen, im Gespräch mit Nikodemus, sagt er, Johannes 3, Vers 13 bis 15, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Also er sagt, bevor er in den Himmel hinaufsteigt, bevor er König wird, musste er erst mal herabsteigen, sagt er. Und er musste ein Sohn des Menschen werden. Aber dann, sagt er, dann wird er erhöht werden. Seine Erhöhung ist klar, dass er erhöht wird. Aber wie? Wie wird er erhöht? Wie Mose mal eine Schlange in der Wüste erhöht hat, ja, eine Schlange aus Bronze, hat er erhöht, indem er sie auf einen Pfahl mitten im Lager gestellt hat. Der Herr Jesus sagt, so wird auch er erhöht werden, wie es damals bei Mose war. Aber wie genau? Ja, ich meine, wir wissen es. Wir wissen, was er damit meint. Der Nikodemus, der wusste es noch nicht so genau. Aber das Johannesevangelium entfaltet uns das auch näher. In Kapitel 12 sagt es noch klarer. Kapitel 12, Vers 23 und 24. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also er sagt, es geht wieder um seine Verherrlichung, wie vorher schon. Ja, also wie er zum König eingesetzt wird. Und dann sagt Vers 24, dass das Ganze mit seinem Tod zu tun haben wird, sodass er viel Frucht bringt. Ja, wie wenn man einen Weizenkorn ausstreut oder sät und es in den Boden fällt, dann stirbt es, platzt auf und dadurch wächst aber was Neues, das dann viel Frucht bringt. Er redet hier also schon von seiner Kreuzigung und nennt diese Kreuzigung, wo er sterben wird, als Erhöhung. So wird er erhöht. So wird er verherrlicht. So wird er den Thron besteigen. Am Kreuz begann nämlich Jesu Thronbesteigung, als er dort erhöht wurde. Dort begann die Thronbesteigung. Völlig anders, als wir sonst erhöht oder verherrlicht verstehen würden und an unseren Königen und Wichtigen in dieser Welt sehen, oder? Denk nicht, dass der König von England so gekrönt werden will. Will keiner von uns. Völlig anders ist der wahre König über alle Macht. Und all das macht er sogar freiwillig. Er hätte sich da rausretten lassen können, aber das macht er nicht. Er sagt dann nämlich gleich im Anschluss in Vers 27 und 28, jetzt ist meine Seele bestürzt. Aber was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich doch in diese Stunde gekommen. Und jetzt schaut mal, und was sagt er stattdessen? Statt Vater, rette mich, ich will es nicht machen. Was sagt er stattdessen, Vers 28? Vater, verherrliche deinen Namen. Also, tu das, was du willst. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Und deswegen ist er auch verherrlicht und wurde im Kreuz noch mehr verherrlicht werden. Schauen wir uns also diese Erhöhung an. Wie begann sich Christus auf den Thron am Kreuz zu setzen? Wie hat das Ganze stattgefunden? Und um das ein bisschen, um das auch mehr einordnen zu können, schauen wir uns an, wie hat denn damals eine Krönung stattgefunden in Israel. Und dafür schauen wir uns die Thronbesteigung von Salomo an. Und zwar in 1. Könige 1, Vers 32 bis 40. Lese ich uns vor. 1. Könige 1, 32 bis 40. Da lesen wir, wie der glorreiche König Salomo, wie er zum König eingesetzt wurde, wie das damals in Israel ablief. Und ihr werdet dann gleich sehen, warum ich auch diesen Vergleich ziehe. 1. Könige 1, ab 32. Da sagte der König David: Ruft mir den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas. Und sie kamen herein vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Nehmt die Diener eures Herrn mit euch und lasst meinen Sohn Salomo auf meiner eigenen Mauleselin reiten und führt ihn zum Gihon hinab. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben. Und ihr sollt ins Horn stoßen und sagen: Es lebe der König Salomo. Dann zieht wieder hier hinter ihm her und er soll hereinkommen und sich auf meinen Thron setzen. Er ist es, der an meiner Stelle König sein soll. Und ihn habe ich dazu bestimmt, Fürst über Israel und über Juda zu sein. Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sagte: Amen. So spreche der Herr, der Gott meines Herrn, des Königs. So wie der Herr mit meinem Herrn, dem König, gewesen ist, so möge er mit Salomo und mit Salomo sein und seinen Thron noch größer machen als den Thron meines Herrn, des Königs David. Da zogen der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas, und die Kreter und Bleter hinab und ließen Salomo auf der Mauleselin des Königs David reiten und führten ihn zum Gihon. Und der Priester Zadok holte das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo. Und sie stießen ins Horn und alles Volk sprach: Es lebe der König Salomo. Und alles Volk zog hinab hinter ihm her. Und das Volk blies auf Flöten und sie freuten sich mit großer Freude, sodass die Erde fast von ihrem Geschrei barst. David als König war alt und hat seinen Sohn Salomo als Nachfolger eingesetzt. Wie lief das Ganze ab? Ja, ich fasse es einfach mal zusammen, was hier uns alles beschrieben steht und was man sonst auch so aus der damaligen Zeit öfters kennt von Thronbesteigungen. Da gab es zuerst eine Proklamation von dem amtierenden König, wer soll der neue König sein. Ja, in dem Fall sagte David, der Salomo soll der neue König sein. Danach kam eine Salbung mit Öl. Und der neue König hat auf dem Maul, oder auf dem, ja, Königsmaultier in dem Fall, oder einfach diesem, dem Königsreittier, ein besonderes Tier, wo einfach nur der König drauf reiten durfte, niemand anderes. Da ist er dann drauf geritten. Dann wurde dieser neue König dem Volk vorgestellt. Wir nennen das auch im Fachjargon die Königsepiphanie. Und das Volk hat dann laut gejubelt und ihn als neuen König angenommen. Ja, man nennt es dann auch die Akklamation. Und dann, nachdem er eingesetzt wurde zum König, das Volk ihn quasi angenommen hat zum König, hat er sich auf den Königsthron gesetzt. Das lesen wir dann auch später noch beim Salomo in Vers 46, setzte sich auf den Thron, und später wird noch berichtet, dass er dann auch die Krone aufgesetzt bekommt und jetzt offiziell der neue König ist. Das Interessante ist, das Johannesevangelium greift all diese Punkte wieder auf, wie es damals uns auch ebenso ausführlich bei dem Salomo berichtet wird, greift das Johannesevangelium auf und zeigt im Leben Jesu, wie somit seine Thronbesteigung auch ausgesehen hat. Schauen wir uns diese einzelnen Punkte an. Wie hat Jesus Christus als Mensch den Thron Davids bestiegen? Ja, vielleicht mal kurz vorweg, Jesus als Gott, er ist schon immer König. Aber auch als Mensch wurde er als König eingesetzt, als König auf dem Thron Davids. Und das schauen wir uns jetzt an, wie uns das Johannesevangelium das entfaltet. Weil das sind wir direkt an Karfreitag und Ostern. Zuerst wird uns die Salbung berichtet. Wie der Salomo wurde auch der Herr Jesus gesalbt. In Kapitel 12 lesen wir das. Die ersten 8 Verse. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Dann nahm Maria 1 Pfund Salböl von echter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, der Sohn des Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. In Vers 3 lesen wir, dass der Herr Jesus nicht nur am Kopf gesalbt wurde, da auch, sondern sogar seine Füße wurden gesalbt als König. Der ist sogar über das, was beim Salomo war, ging sogar über das hinaus. In Vers 7 gibt der Jesus die Erklärung dafür, weil die anderen das auch nicht so verstehen. Und er sagt, ja, es ist keine normale Salbung eines Königs, sondern es ist seine spezielle Salbung. Und diese Salbung ist sogar für sein Begräbnis hin. Und hier wird schon klar, was gehört zu Jesu Krönung, zu Jesu Salbung zum König, was gehört da dazu? Vorhin haben wir beim Salomo gelesen, er wurde am Gihon, wurde er gesalbt, ja, also in dieser Quelle, in diesem Fluss oder Bach. Ja, südöstlich von Jerusalem ist das Ganze. Und zwar von den Priestern wurde er gesalbt. Auch Jesus wurde südöstlich von Jerusalem gesalbt, nämlich in Bethanien. Das ist ganz in der Nähe von dieser Stelle, wo Salomo gesalbt wurde. Aber wie war es bei ihm mit den Priestern? Sie haben ihn nicht gesalbt, gell? Sondern was haben die Priester geschrien? Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Sie wollten ihn nicht als König. Sie haben seine Königsherrschaft geleugnet und sogar dafür gesorgt, dass er ans Kreuz kam. Aber damit haben sie ihm trotzdem auf seinen Königsthron verholfen. Denn dort ist sein Königsthron, dort war seine Salbung. Zu ihrem Leidwesen haben sie ihn damit erhöht, auch wenn sie es nicht mal verstanden haben. Gesalbt wurde er aber von der Maria, haben wir auch schon sehen, die Gläubigen, sie sind die Priester. Dann folgt beim Herrn Jesus der Ritt auf dem Königstier. Wie auch der Salomo ist er dann auf dem Königstier in Jerusalem eingeritten. Und zwar auf dem Tier, das schon Sacharja 9, Vers 9 verheißt. Und zwar lesen wir vom Palmsonntag dann in Vers 12 bis 15. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Und jetzt folgt im Johannesevangelium die Proklamation des Königs. Der Salomo wurde ja vom amtierenden König David ausgerufen als neuer König. Hier im Johannesevangelium lesen wir, dass Gott der Vater seinen Sohn als neuen König ausruft. In dem Vers 28, immer noch im 12. Kapitel, den wir vorhin schon gelesen haben, dass eine Stimme aus dem Himmel kam, die sagt: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Dass er verherrlicht wird vom Vater. Aber auch der Herr Jesus selbst proklamiert seine Königsherrschaft, und zwar vor dem Pilatus in Kapitel 18. Allerdings war er da ganz auf sich allein gestellt. Da heißt es in Kapitel 18, Vers 36 und 37, Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Also wenn man von Seiten des Vaters und auch von seiner Seite diese Proklamation zum König. Danach sehen wir die Krönung. Wie auch Salomo wurde er danach gekrönt. Ja, nachdem nämlich der Pilatus nicht gegen die Priester und auch das ganze aufgewiegelte Volk ankam, heißt es dann in Kapitel 19 in den ersten drei Versen: Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Im Gegensatz zu einer schweren, wertvollen Krone, ja, ich habe mal kurz nachgelesen, diese Krone, die dann der King Charles anzieht zur Krönung, die ist 2 Kilo schwer, mit was weiß ich, wie viel Diamanten besetzt und keine Ahnung, ich glaube, der hat am Abend ein steifes Knick oder so, der den ganzen Tag auf hat. Aber im Vergleich zu dieser wertvollen, schweren Krone, die für einen König eigentlich bestimmt ist, hat er eine richtig leichte Krone bekommen. Eine ganz einfache, leichte Krone, die ihm aber das Blut übers Gesicht strömen ließ. Und er hat diesen purpurroten Königsmantel bekommen. Da hat er ja vom König Herodes, lesen wir aus anderen aus dem anderen Evangelium. Also haben diese Königswürden, die er hier spotthaft bekommt, wie auch seine ganze Krönung voller Spott ist. Und auch er wurde dann dem Volk vorgestellt. Lesen wir dann gleich im Anschluss, ab Vers 4. Und Pilatus ging dann wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Aber ist jetzt dem Volk vorgestellt. Aber wie reagiert das Volk? Es folgt keine Akklamation, sondern eine Ablehnung dieses Königs durch das Volk. Ja, während der Salomo wohlwollend vom Volk ja angenommen und bejubelt wurde, lesen wir bei Jesus ab Vers 14. Er spricht zu den Juden, also immer noch zu Pilatus: Siehe, euer König. Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Sein eigenes Volk hat diesen König abgelehnt und will ihn töten. Zuletzt sehen wir noch die Thronbesteigung selbst. Und wie der Salomo stieg auch er auf den Thron unter dem Jubel des Volkes. Das Volk hat gejubelt, als er auf den Thron stieg. Allerdings nicht für ihn, sondern für ihren eigenen Sieg. Wir lesen da in Vers 17 bis 19. Und er selbst trug sein Kreuz, seinen Thron hat er selbst getragen. Und er ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Er stieg auf seinen Thron, er wurde erhöht, er wurde verherrlicht, allerdings am Kreuz, einem der brutalsten Tötungswerkzeuge der damaligen Zeit. Das Johannesevangelium, es zeigt uns Jesu Leiden, das Königtum, das von der Salbung angefangen hat, bis zur Thronbesteigung am Kreuz ging. Und dann wird aber weiter aufgezeigt im Johannesevangelium, dass diese Thronbesteigung dann noch weiter ging. Die ging nicht nur ans Kreuz, sondern diese Thronbesteigung ging durch die Auferstehung von den Toten, ging die weiter und zeigt seine große Herrlichkeit. Und wenn wir dann noch sogar noch in den weiteren Schriften von Johannes lesen, wie zum Beispiel in der Offenbarung, dann sehen wir Jesu wahren Thron. Aber wie wird er auf diesem Thron dargestellt? Als ein stehendes, geschlachtetes Lamm. Auf diesem Thron in der Offenbarung ist das geschlachtete Lamm, das wieder steht. Ja, also der Getötete, der aber wieder auferstanden ist. Aber dort sehen wir seinen wahren Thron, auf dem er jetzt sitzt, nachdem er auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Denn in der Auferstehung, woran wir heute besonders denken, da wird Jesu Thronbesteigung und Königsherrschaft wird besiegelt. Das wird fest eingesetzt und bestätigt. Das, was an Karfreitag war, wo er diesen Thron am Kreuz bestiegen hat, das wird jetzt in der Auferstehung besiegelt, bekräftigt. Ja, er ist der König. Und jetzt zeige ich euch auch den wahren Thron. Hier hat er seine Königsherrschaft begonnen als Mensch am Kreuz und zeigt damit, was er für ein König ist. Aber in der Auferstehung zeigt er seinen wahren Königsthron. Und der wird nie wieder am Kreuz sein. Der wird nie wieder in Schwachheit sein. Es ist ein für alle Mal vorbei. Ja, das ist der König. Das zeigt dann die Auferstehung, wo diese Thronbesteigung voll abgeschlossen wird. Wenn dann am 6. Mai in einem knappen Monat King Charles III. Von England offiziell gekrönt wird, dann dauert das Ganze ungefähr 3 Stunden oder so, Sie wissen es noch nicht genau. Jesu Krönung, die ging über 3 Tage, nämlich von Karfreitag bis Ostersonntag. Am Karfreitag hat er am Kreuz seinen Thron bestiegen und hat als Mensch das Königtum vorbereitet, nämlich indem er alle Feinde besiegt hat, indem er die Sünde besiegt hat, den Tod besiegt hat, den Teufel besiegt hat, hat er alles gemacht als Mensch, als König und somit seinen Thron bestiegen nach diesem Sieg. Und am Ostersonntag stand er dann in Kraft und Herrlichkeit von den Toten auf und zeigt damit unerschütterlich, dass er der König aller Könige, der Herr aller Herren ist und über den größten Feind gesiegt hat und somit auf dem ewigen Thron sitzt. Das ist Ostern. Das geschah unter anderem in der Auferstehung. In der Apostelgeschichte predigt der Paulus und sagt genau das, dass er in der Auferstehung zum König eingesetzt wurde und begründet das Ganze mit Psalm 2. Ja, er redet nämlich in Apostelgeschichte 13, in Vers 30 sagt er, Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Also er redet von der Auferstehung und sagt dann, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Also durch die Auferstehung, durch die Erweckung Jesu hat Gott seine Verheißung erfüllt, wie auch im 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dieser Sohn Gottes, der in Psalm 2 beschrieben ist, das ist dieser König, ja? Der Sohn Gottes, das ist immer diese Bezeichnung auch als der König. Und das Ganze sagt er hier, hat in der Auferstehung seine Bestätigung gefunden. Dieses Heute, das Psalm 2, ist der Tag der Auferstehung, wenn er als König eingesetzt wurde. Aber dieses Königtum begann mit Erniedrigung und endete vorläufig in der größten Schmach am Kreuz und im Tod. So hat sein Königtum begonnen. Aber da wurde er als Mensch auf den Thron gesetzt und als Mensch zu diesem König eingesetzt, der er als Gott schon immer war. Aber hier am Kreuz hat er den Tod und die ewige Verdammnis besiegt, indem er für unsere Schuld vor Gott bezahlte. Und somit hat er am Kreuz auch den Teufel als Fürsten dieser Erde, ihm hat er den Kopf zertreten, und ihn besiegt und gezeigt, dass er der wahre König ist und gezeigt, wer die Macht hat, selbst über den Tod als dem schlimmsten Feind. Ist er also ein schwacher König, auch wenn er in Schwachheit eingesetzt wurde? Ist er ein schwacher König? Wurde er wegen fehlender Macht gekreuzigt und so als König eingesetzt? Absolut nicht. Er ging diesen demütigen Weg freiwillig, um sich zu verherrlichen, indem er dadurch zeigte, was er für ein König ist. Nämlich ein König, der für uns bezahlt. Einer, der Gnade mit seinem Volk hat. Einer, der sich für uns hingibt und einer, der sein erwähltes Volk auch liebt. Und er tat das alles auch für uns. Begreift ihr das? Für Schurken wie uns. Für uns starb Gott und hat diese Schmach und Erniedrigung getragen. Aber ist wieder auferstanden und zeigt, wer der Wahre ist und zeigt damit auch, dass wir eine wahre Hilfe haben. Weil er eben jetzt lebt und nicht dieser Schwache ist, als der er gekreuzigt wurde. Er kann jetzt wirklich seinem Volk helfen, auch wenn er erst durch diese Schwachheit durchging. Deswegen, wenn wir es zusammenfassen für uns, was hier uns auch das Johannesevangelium zu Ostern zeigt, wo das ganze Evangelium von Johannes hinführt, nämlich aufzeigt, langsam, immer mehr, er ist der König, er ist abgelehnt, aber er wird trotzdem als König eingesetzt. Aber wie wird er eingesetzt? Und nachher zeigt im Kreuz und Auferstehung. Wenn wir uns das alles nochmal überlegen, was heißt das für uns? Das ist eigentlich nur die Reaktion, bete ihn dafür an. Bete ihn an und tu einfach nichts mehr anderes durch deinen ganzen Lebensstil hindurch, als ihn anzubeten und durch diesem König zu dienen. Und denk dann auch jetzt in der Osterzeit dran, wer dort am Kreuz hing und welche Erniedrigung das für ihn war, was er da auf sich genommen hat. Ja, wir könnten uns das bei dem King Charles auch nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie sich total erniedrigt und in irgendeinem Slum lebt und im Dreck rumkriecht. Das würde irgendwie nicht zu unserer Vorstellung passen. Aber es würde tausendmal mehr dazu passen, als was Jesus gemacht hat. Der aus einer ewigen Herrlichkeit kommt. Aber er hat es für uns getan. Und dann denk da auch daran, wenn so der Weg deines Herrn war, was denkst du, wie dein Weg in dieser Welt sein wird? Der Weg eines Christen ist auch der niedrige und der demütige Weg, auf dem man Schmach, Spott, Benachteiligung bis hin zu Schlägen, vielleicht sogar Tod hinnehmen muss, wie sogar in den meisten Ländern dieser Welt für Kinder Gottes ist. Ist das auch okay für dich? Ist das deine Vorstellung von Christsein? Als Christ wirst du Probleme bekommen, denn der Jünger ist nicht über seinem Meister, sagt Jesus, und sagt dann, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wir leben hier in Europa noch in einer Ausnahmesituation. Noch. Aber dieser Weg ist okay und er ist gut, denn er macht uns unserem Herrn ähnlicher und lässt uns dann mehr auf die ewigen Dinge schauen als auf das Irdische. Also scheut euch nicht davor, falls es auch mal dazu kommt. Ich predige das auch zu mir, dass wir uns davor dann auch nicht scheuen. Und wenn du noch kein Kind Gottes sein solltest, überleg dir gut, ob du diesem Mann nachfolgen willst. Das wird jetzt schon herrlich sein, dass es jetzt schon unendliche Freude bringt, es ihm nachzufolgen und noch viel, viel mehr in der Ewigkeit. Aber es wird auch hier Schmerz und Entbehrung bringen, wenn du dem Mann der Schmerzen nachfolgst, der das für uns erlitten hat und seine Königskrone abgelegt hat, um sie erst später wieder zu nehmen. Im Johannesevangelium ist die Erhöhung immer zum Kreuz hin. Dort begann Jesu Thronbesteigung. Und wie endete sie? In der Auferstehung und in der Himmelfahrt, bei der er sich dann auf den himmlischen ewigen Thron gesetzt hat und nach diesem Leid und der Scham jetzt ewig herrscht. Ganz im Gegensatz zu denen, die hoch hinaus wollen, deren Fall dann aber umso größer ist. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Bei uns, wenn wir seine Kinder sind, wird es nicht so sein. Da wird der Fall nicht da sein. Warum? Weil Gott mit der Auferstehungskraft, mit der Kraft, mit der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, mit dieser Auferstehungskraft wirkt er in uns, wenn wir seine Kinder sind. Und er verwandelt uns in das Bild Jesu mit einer Kraft, die größer ist als damals die Kraft bei der Erschaffung der Welt. Da hat er nämlich aus dem Nichts was gemacht. Bei uns macht er aber aus etwas. Nicht nur aus Nichts, aus was Neutralem, sondern er macht aus was Totem, aus was Rebellischem, aus was Verdorbenem, macht er was Herrliches, was Größeres als diese Schöpfung hier. Und das wirkt er in der Auferstehungskraft, mit der gleichen Kraft, mit der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und deswegen können wir uns da freuen. Der König, der, sag mal, kraftlos gekreuzigt wurde, ist voller Kraft auferstanden und lebt und regiert in uns. Und es darf uns ermutigen, ihm nachzufolgen. Deswegen schließe ich ab mit dem Vers in Johannes 12, Vers 32, wo er dann sagt: Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Wir dürfen auf ewig dann bei ihm sein. Deswegen wähl den richtigen Weg. In dieser schönen Perspektive will ich enden und nochmal beten. Vater, vielen Dank dir, dass wir einen König haben, der für uns kämpft, der für uns auch den niedrigen Weg geht, der an vorderster Front steht und zwar allein und der schon allen Sieg errungen hat. Vielen, vielen Dank dir für diese so andere Thronbesteigung. Aber dadurch, wir glauben es umso mehr und freuen uns umso mehr dran und wollen dir umso mehr dienen und unseren König Jesus lieben. Und da hilf du uns bitte dabei und erfreue uns bitte auch durch diese Auferstehung und wirk bitte auch in der Kraft der Auferstehung an uns und unseren Gedanken, dass wir wirklich voller Freude da an dir sind. Danke dir dafür. Amen.